müsst euch jetzt vorstellen, der ist losgegangen mit dem Silas. Zusammen sind die mit dem Schiff, da müsst ihr euch vorstellen, stellt euch mal die Türkei vor, so auf halber Strecke sind die da mit dem Schiff bis dahin gefahren. Dann sind die durch die Türkei gerade hochgelaufen, wieder bis zur Küste. Und dann steht vorher in der Apostelgeschichte, dass ihnen der Geist immer gesagt hat, sie sollten da nicht von Jesus erzählen. Sie sind da also durchgelaufen und sollten nichts von Jesus erzählen. Sind dann bis zur, kurz vor der Küste, und da haben sie dann eine Vision und sagen, wo eine Gestalt ihnen erschien und sagt, geht ihr nach Mazedonien, nach Philippi. Dort sollt ihr hingehen und sollt ihr erzählen. Und dann sind die beiden los, und da möchte ich euch jetzt die Geschichte erzählen. Die steht im Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake am nächsten Tag weiter nach Neapolis. Und von dort begaben wir uns landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir hinaus aus der Stadt und kamen an das Flussufer, wo sich, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelte. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Zu ihnen gehörte Lydia, die an den Gott Israels glaubte. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Während sie aufmerksam zuhörte, ließ der Herr sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt als meine Gäste. Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten. Jetzt stellt euch vor, die kamen nach Philippi. Und dann, was ich besonders fand, sie verweilten ein paar Tage da. Das heißt, die haben erstmal wahrscheinlich die Lage sondiert und haben erstmal Kontakt gesucht zu den eigenen, von der eigenen Religion her, zu den Juden. Philippi war zu der Zeit römische Kolonie. Das bedeutete, dass da viele aus vielen Völkern drin waren. Also war ein buntes Völkergemisch und ein ganz buntes Gemisch auch an Religionen gewesen. Die kamen aus aller Herren Länder, kann man sagen, aber eben unter römischer Verwaltung. Also da herrschte römisches Recht, aber es waren eben viele zusammen, auch viele Religionen. Und man kann davon ausgehen, dass es in Philippi keine Synagoge war, denn sonst hätte man erzählt, sie gingen dort in die Synagoge und haben gelehrt. Das war nicht so, weil nicht so viele Juden da waren. Und diese Juden, das, wahrscheinlich haben die sich erstmal umgehört und geguckt, wo sind hier überhaupt welche, und dann steht da ja auch, man hat, sie gingen da, wo sie gehört hatten, raus an die Stadt, an den Fluss, der war so 2 Kilometer außerhalb, der ist Gangitis. Und das hatte in dem Moment den Sinn, weil an diesem Fluss sie die Möglichkeiten für diese rituellen Waschungen hatten, die sie für ihren Gottesdienst brauchten. Eine Gemeinde und eine Synagoge konnte auch erst gebaut werden, wenn mindestens 10 Männer da waren. Das ist so nach jüdischem Recht. Also deswegen steht da auch, da waren viele Frauen. Also man geht davon aus, es gab keine Gemeinde, es gab keine Synagoge, und deswegen waren da auch hauptsächlich Frauen, die jetzt da standen. Unter ihnen war Lydia. Lydia wird eigentlich recht kurz abgehandelt, aber ich fand, es ist eine besondere Frau. Also sie war Purpurhändlerin, das heißt, sie war eine Geschäftsfrau. Selbstständig, die musste planen, die hat Geld gehabt, weil Purpur war ein sehr, sehr seltener Stoff, der war sehr wertvoll, der wurde einmal aus solchen komischen Schnecken gewonnen. Das war so eine ziemlich dreckige Angelegenheit. Und dann gab es Purpurherstellung aus Naturfasern irgendwie, aus pflanzlichen Geschichten. Und da da steht Händlerin, hatte sie damit nichts zu tun. Lydia wird wahrscheinlich auch Zugang zu den obersten Gesellschaftsschichten in der Stadt gehabt haben als Händlerin, denn es konnten sich ja nur Leute das leisten, die auch richtig Kohle gehabt haben. Also die ist noch leisten. Also hat sie da Zugang zu den Obersten gehabt, wird sie es auch als Jüdin vielleicht schwer gehabt haben, vielleicht war sie auch noch unsicher, aber irgendwie hat sie der Gott wohl fasziniert. Und Lydia war nun unter diesen Frauen da am Fluss. Und nun kamen Paulus und Silas und haben den Menschen dort von Jesus erzählt. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er für ihre Schuld gestorben ist. Diese ganze Geschichte um Lydia, dann steht das so schön und der Herr tat ihr das Herz auf. Heute würde man sagen, weil der hat es Klick gemacht. Sie hat es begriffen. Irgendwie, Mensch, Jesus ist für mich gestorben. Ich bin jetzt der hier. Also sie muss ganz fasziniert gewesen sein, denn sie ließ sich ja sofort taufen. Also das war ja so eine Sofortreaktion. Und da habe ich mich gefragt, wie ist es eigentlich bei mir? Habe ich gleich so reagiert? Ich habe mich zwar dann entschieden, aber so ein Umkrempeln, wie sie gemacht hat, sofort auf Anhieb, ich habe es jetzt begriffen und ich werde jetzt was da tun. Sie hat sich taufen lassen und ja, und dann hat sie sofort weitergedacht. Sie war ja nun eine reiche Frau wohl, sie hatte ihr eigenes Haus, man kann davon ausgehen, dass sie alleinstehend war, denn es wird von ihrem Haus geredet und nicht von dem Haus ihres Mannes. Da hat sie gleich gedacht, okay, früher eine alleinstehende Frau, wildfremde Männer zu sich nach Hause einladen, das war eigentlich, das ging gar nicht. Das wäre eigentlich ihr Ruf dahin gewesen. Aber dann hat sie halt die Folgerung gemacht, ja, wenn ihr jetzt denkt, wenn ihr mir jetzt erzählt, dass wir im Namen von Jesus ja alle Geschwister sind, dann seid ihr ja mein Bruder und Schwester oder Bruder. Und mein Bruder, den kann ich zu mir nach Hause einladen. Und dann hat sie den Paulus und den Silas richtig genötigt. Die wird dem richtig Druck gemacht haben. Paulus war aber eigentlich einer, der war immer dafür, also für das, was er tut oder für sein Leben selber zu sorgen. Der hat sich nie irgendwo ausgehalten lassen, sondern er hat immer gesagt, ich arbeite für meinen Lebensunterhalt und dann lehre ich und dann predige ich. Und da hat er eine Ausnahme gemacht. Denn sie hat ihn ins Haus eingeladen. Und dann steht da drin, und dort sind sie eine geraume Zeit auch geblieben und haben dort nur gelehrt. Und da habe ich mir gedacht, die war eigentlich ganz clever. Die hat nicht, Lydia, hast du nie gehört, dass sie irgendwie lehrt oder so. Das war wahrscheinlich gar nicht ihre Gabe, aber was die konnte, mit Sicherheit, die konnte organisieren. Die konnte plötzlich für so viele Leute, die dann alle ins Haus kamen, weil die kamen ja alle ins Haus. Die hat aus der Not die Tugend gemacht. Die hat gesagt, hier ist keine Synagoge, ich stelle mein Haus zur Verfügung. Das Privathaus. Und da musste die ja auch verköstigt werden. Also die musste dann auch organisieren, dass es lief. Und irgendwie musste ja wahrscheinlich ihr Geschäft nebenbei auch noch weiterlaufen. Also das war eine Frau, die war echt tough, fand ich so. Also fand ich richtig cool. Die hat das, was sie hat, aber sofort zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich mir so überlegt, wie ist das bei uns? Wir entscheiden uns, okay, wir kommen hier auch mal in die Gemeinde rein, schön, Gastfreundschaft. Das ist eine coole Sache hier im Haus. Wir haben unsere Haustüren offen, wir können wieder kommen, wir laden alle herzlich ein. Das ist alles eine Sache, aber wie ist das mit unserem privaten Zuhause? Machen wir da die Türen auf, laden die Leute alle herzlich ein. Oder sind wir da eher so ein bisschen zurückhaltend? Das ist ja mein Privatreich. So irgendwie, da will ich gar nicht so rein. Ich weiß, es ist nicht jedermals, wahrscheinlich war es auch ihre Gabe, ein Stück weit gastfreundlich zu sein. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hatte auch diese Gabe. Die hat unheimlich gerne Leute gehabt. Ich weiß, wir kamen mal abends mit, glaube ich, 4 oder 5 Leuten, kam ich einen Samstagabend nach Hause und sage, Mama, können wir ja alle Abend gut essen? Ja, ich gucke mal und ja, kein Problem. Dann hat die nicht einfach nur Essen auf den Tisch gestellt, sondern da gab es dann sogar Schinken, Spargelröllchen und solche Sachen. Die hat das dann wirklich auch mit Liebe nett gemacht. Meine Mutter war keine gläubige Frau. Also es war einfach so, das hat sie einfach gerne gemacht. Das war mit Sicherheit eine Gabe von ihr, Tisch schön zu decken, Kaffeetisch schön zu decken, wenn Gäste kamen und so. Also so diese Gastfreundschaft lag ihr so ein bisschen im Blut. Und das hat mich schon ein bisschen geprägt, dass ich auch immer gesagt habe, offen sein. Oder es kam von meinem Bruder ein Freund, der kam bei uns da in die Gemeinde. Ich weiß, ich war erst 12 oder 13, der war ja eine Ecke älter wie ich. Und der saß jeden Abend bei uns mit am Abendbrottisch. Irgendeiner sagte mal, warum machst du das? Ne? Der futtert sich doch bei euch da durch, der frisst dir noch die Haare vom Kopf. Ne? Und dann hat sie gesagt, naja, weißt du, wenn mein Sohn in der Fremde woanders ist, freue ich mich auch, wenn der Familienanschluss hat und dann da so ein bisschen mit drin ist. Okay, und das hat sich mir so ein bisschen festgesetzt, dass ich dachte, ja, finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Aber diese Lydia hat da eigentlich ein tolles Vorbild gegeben, so und so fort. Einmal fand ich gut, es hat Klick gemacht und sie hat ihr Leben total umgekrempelt in dem Moment. Sie hat ihr Haus aufgemacht, hat was verändert, hat gezeigt, bei mir hat sich was verändert und entsprechend lade ich jetzt ein, ich will, dass andere das auch erfahren. Und hier im Haus bei mir haben sie die Möglichkeit und wir müssen nicht immer da raus an, außerhalb der Stadt an den Fluss. Man weiß nicht, wie das da bei den ganzen Römern so angekommen ist, mit denen sie zu tun hat, ob die das so toll fanden. Aber das war so wahrscheinlich ihr Ding. Und dann bin ich noch mal ein bisschen weitergegangen, habe mir so überlegt, wie ist das heute? Hier in der Gemeinde, sagte ich eben schon, gastfreundlich sein ist ganz, eigentlich ganz einfach. Das ist nicht mein Haus. Wir haben in letzter Zeit auch hier in der Gemeinderat und in der Gemeindeleitung drüber gesprochen, über Willkommenskultur, wie begrüßen wir die Menschen, wie kriegen wir die Leute, können wir einladen, dass die sich wohl bei uns fühlen, dass die gerne hierher kommen. Das ist eine Sache. Aber dann habe ich gedacht, bei mir zu Hause, wie ist das so? Wenn ich mir überlege, dass Gott diese Erde gemacht hat, dann sage ich, Gott hat die Erde gemacht. Gott gehört alles, was auf dieser Erde ist. Ich denke, da sind viele von uns ja auch einer Meinung. Dann gehört ihm eigentlich auch mein Auto, dann gehört ihm auch meine Wohnung. Das, was ich anhabe, gehört ihm eigentlich auch. Er hat ja alles gemacht. Ich gehöre ihm, ich bin sein Eigentum. Alles, was mit mir zu tun hat, auch mein Umfeld. Es hat auch mal einer gesagt, selbst die Firma, wo ich arbeite, auch die Firma, hat er Interesse an. Das gehört ihm, das ist seine Welt. Das gehört ihm. Und er hat gesagt, wenn wir dann dafür beten, sorgt er auch dafür, dass es gut ist. Da kann ich auch Beispiele sagen, gebetet und plötzlich war massenhaft Arbeit da, wo ich gedacht habe, ups, ich bete lieber nicht, weil sonst muss ich so viel Überstunden machen. Das war die andere Geschichte, aber so, dass ich so dachte, ja, wenn ich mir das jetzt mal bewusst mache, ich weiß, dass mir Gott damals diese Wohnung, die ich jetzt habe, geschenkt hat. Das war ein Geschenk, ich habe mir das gewünscht, wusste aber eigentlich, wird wahrscheinlich nichts mehr werden, dass ich meine Eigentumswohnung habe oder so, aber es wäre schon cool irgendwie. Und dann hat er mir diese Wohnung geschenkt. Wer Interesse hat, kann mich da mal fragen. Ich erzähle gerne die Geschichte, wie das gelaufen ist. Das war schon sehr wunderlich, wie das alles gelaufen ist, dass ich das überhaupt möglich war. Und dann habe ich gesagt, dann kann ich doch nicht sagen, diese Wohnung ist meins. Ne? Da kommt keiner rein, das ist meins. Da muss ich das aufmachen. Und habe dann auch angefangen, also auch das bei mir kann immer jederzeit wieder kommen und auch bei mir können Leute übernachten. Das ist überhaupt kein Ding. Und ich weiß, dass wir damals diese Seelsorgestimmung hatten. Und da wurde dann, hatte ich hier vorher die Runde gefragt, wenn jetzt jemand von außerhalb kommt, wäre ganz schön, wenn ich wüsste, ob irgendwo mal einer schlafen könnte dann, übernachten könnte, weil ich selber habe das in Hildesheim gemacht und ich war sehr dankbar, dass ich da bei einer Frau übernachten konnte und ich immer hin und her fahren musste, Freitag wieder zurück und Samstag früh wieder hin. Und da war ein, ja, und die Resonanz war damals eigentlich, wo ich gesagt habe, für mich ein bisschen enttäuschend. Also es kam bis auf eine Rückmeldung von keinem irgendwie, bei mir kann jemand schlafen, wenn du Schlafplatz brauchst. Und ich möchte euch jetzt erzählen, was ich erlebt habe. Ich habe da eine Frau bei mir gehabt, schlafen lassen und andere sagten schon, die kennst du doch gar nicht, eine wildfremde Frau bei dir jetzt da übernachten lassen, sage ich ja. Und die wird wohl Christin sein, sonst würde sie nicht so eine christliche Seelsorgeschulung machen, also kann ich doch erstmal ganz unbedarft die einladen. Und die kam rein, ich habe die gesehen, die haben uns angeguckt und dachten so, ja, passt, war gut. Wir sind den Freitagabend nach Hause gegangen. Achso, eine Geschichte vorher, 4 Wochen, 5 Wochen vorher, hier im Lobpreis vorne gestanden, da hatte ich plötzlich ein Bild. Es kam ein riesen Tsunami auf mich zu und ich stand, da sah eine Gestalt stehen, die so stand, mit dem Rücken zu mir und ich wusste in dem Moment, das ist Jesus und rechts und links plätscherte so ein bisschen Wasser vorbei. Ich konnte mit dem Bild überhaupt nichts anfangen. Und habe gedacht, ja, das hat mal rumgefragt, vielleicht für die Gemeinde ein Bild. Aber ich wusste nichts mit anfangen, auch wieder so halb vergessen. Und diese Frau, die kam, wir haben den Freitagabend gesprochen, das war eine Frau, die hatte wirklich viel, viel Sorge, kann man sagen. So. Also das war wirklich nicht leicht. Wir haben lange bis nachts um eins geredet. Am nächsten Morgen saßen wir zusammen beim Frühstücken und dann sagte sie zu mir, also ich fühle mich, wie wenn ein Riesen-Tsunami auf mich zukommt. In dem Moment macht es bei mir Klick. Ich hatte das Bild wieder, dann habe ich ihr dieses Bild erzählt. Sie fing an zu weinen, wo ich gesagt habe, ja, Jesus steht davor, der überrollt dich nicht, der hält das auf, der ist für dich da. Und wir haben dann noch zusammen gebetet und im Grunde bin ich dadurch auch so reich geschenkt worden, zu wissen, Gott gebraucht mich auch in solchen Situationen. Und wenn ich auch mal bereit bin, meine Tür zu öffnen und mich auf Dinge einzulassen, wo ich gar nicht richtig mit rechne oder wo ich dann denke, oh nee, jetzt da musst du wieder extra das Zimmer fertig machen, dann musst du vorher vielleicht noch, wie wir so sind, ne? Man muss ja dann noch gründlich sauber machen. Und dann habe ich Stress, ich arbeite hier auch und dann Freitagabend muss ich auch mal früher hier sein, weil ich für alles verantwortlich war und so. Aber ich habe in diesen anderthalb Jahren, während wir beide immer zusammen waren an dem Wochenende, ganz viel geschenkt bekommen, auch von ihr. Und ich finde, das ist so, denke ich, auch bei der Lydia so gewesen. Dadurch, dass sie aufgemacht hat, da war der ja immer im Haus. Klar, hat die Arbeit gehabt, aber sie hat es aus erster Hand alles erfahren. Sie hat alles mitgekriegt, was die da erzählt hat. Und ich möchte euch einfach Mut machen, halt auch mal so diese Vorbehalte gegen so Türe aufmachen von zu Hause, mal fallen zu lassen. Lass Menschen rein. Gott ist doch bei uns, uns kann doch auch nichts passieren. Wir brauchen auch keine Angst haben. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass alles, was wir haben, von ihm kommt. Und die hat halt begriffen, Jesus ist für mich gestorben. Das müssen andere erfahren. Und sie hat ihre Möglichkeiten, ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt, was man halt machen kann. Ich möchte jetzt noch, dass ihr, ich habe noch ein Lied mitgebracht, versucht mal ein bisschen auf den Text zu hören und überlegt einfach mal, wo sind vielleicht meine Ressourcen, die auch brach liegen in irgendeiner Chance? Wo kann ich was aufmachen? Wo kann ich was geben? Kann ich was loslassen? Kann ich was tun? Kann ich mal öfters mich vielleicht mit meinem Auto zur Verfügung stellen? Oder ganz andere Dinge, ich weiß es nicht. Jeder kennt sich selber ja am besten und weiß, was er gut kann und was er hat. Und vielleicht geht ihr noch mal so ein bisschen in euch, hört euch das